Hallo und herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin. Digital, heute nur per Audio. Mein Name ist Sonja Longolius und ich sitze hier mit meiner Kollegin Janika Gelinek.
Hallo.
Und wir heißen Sie sehr herzlich willkommen. Wir sind eingeladen, einen Podcast aufzuzeichnen und Janika Gelinek wird ein wenig davon berichten.
Ja, es sollte natürlich eigentlich ein Live-Gespräch werden bei Ihnen in der Bezirksbibliothek Marzahn, wo wir letztes Jahr schon waren, uns furchtbar verfahren haben, diesmal den Weg bravourös bewältigt hätten und uns auch schon sehr gefreut haben. Aber wir freuen uns auch, dass wir nicht abgesagt wurden, sondern das Ganze jetzt Audio machen dürfen, weil das entspricht auch unseren Vorstellungen gerade in dieser schwierigen Zeit, dass wir unsere Veranstaltung versuchen, um jeden Preis, und der ist manchmal, was die technischen Herausforderungen angeht, sehr hoch, durchführen wollen. Und jetzt haben wir uns ebenfalls gefreut, uns spannende Titel diesen Jahres mal nochmal vornehmen zu dürfen und würden jetzt direkt einsteigen. Es sind insgesamt 6 Titel. Wir lesen daraus vor, wir erzählen ein kleines bisschen, wie die Veranstaltungen hier waren und hoffen natürlich, dass Sie dann ganz viel Lust haben, das auch zu lesen und natürlich, wenn es wieder geht, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Und Sonja fängt jetzt an mit einem spannenden Buch, was einen unmittelbaren Berlin-Bezug hat. Sonja, magst du mal erzählen, worum es da geht?
Das ist richtig. Also das Buch oder der Roman stammt von Tim Krohn und heißt Die heilige Henny der Hinterhöfe und spielt in Berlin, im Berlin der 10er und 20er und auch frühen 30er Jahren. Das Buch ist erschienen im Kamper Verlag in diesem Jahr, 2020. Wir haben tatsächlich in unserer Auswahl uns auch darauf bemüht, Bücher auszuwählen, die eben in diesem Jahr erschienen sind. Ganz kurz etwas zum Autor. Tim Krohn ist in Nordrhein-Westfalen geboren, hat aber lange in Berlin gelebt. Da hat er auch Wert drauf gelegt, während der Veranstaltung das zu betonen, denn es ist eben ein Berlin-Roman und wovon er erzählt. Inzwischen lebt er allerdings in der Schweiz. Er war im September hier bei uns im Literaturhaus, hat im Garten damals noch gelesen, was sehr schön war. Das kann ich nur empfehlen, wenn die Gartensaison wieder losgeht. Und sein Buch handelt von Henny Bienenweis. Henny Bienenweis ist seine Protagonistin, 1902 in Berlin-Prenzlauer Berg geboren und sie wohnt mit ihrem Bruder Kuddel und ihren Eltern in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Und wir folgen Henny Bienenweis durch die 10er Jahre und vor allen Dingen dann eben 20er Jahre, also die goldenen 20er Jahre in Berlin, die aus ihrer Sicht, wenn man eben aus so einer Arbeiterschicht aus dem Prenzlauer Berg stammt, eben gar nicht so golden waren. Und da das eben auch einfach nicht mit den 20ern aufhört, sondern in die 30er weitergeht, erfährt man natürlich auch, wie sie sozusagen den Beginn des Nationalsozialismus in Berlin dieser Zeit erlebt hat. Was besonders schön war für uns hier im Literaturhaus Berlin ist, dass eine ganze, ja, viele Kapitel doch in der Nähe, in der direkten Nähe von der Fasanenstraße spielen. Und so war es dann, wenn man im Garten saß und Tim Krohn lauschte bei der Lesung schön vom Kudamm zu hören, der eben nur wenige Meter entfernt ist. Und auch in der Fasanenstraße spielen die eine oder andere Geschichte. Ich werde jetzt ein wenig aus diesem Roman vorlesen, damit Sie einen Eindruck bekommen können von Tim Krohns Stimme.
Aber spielt die Fasanenstraße auch eine Rolle?
Die Fasanenstraße spielt tatsächlich eine Rolle, weil einer der Charaktere wohnt in der Fasanenstraße. Okay. Und so ist dann die Henny Bienenweis doch des Öfteren hier in Charlottenburg, was ja eigentlich nicht ihr Kiez ist, aus dem Prenzlauer Berg stammt. Aber genau, sie treibt sich dann doch hier.
Das war sozusagen Pflichtprogramm.
Das war Pflichtprogramm, genau. Ich starte mit dem ersten Kapitel, Heldentum. Nachdem Henny Bienenweis sich 4 Wochen lang fast lüsternd mit dem blutigen Attentat auf Herzogin Sophie und ihren Gatten befasst, Zeitungsausschnitte gesammelt, Fakten und Namen auswendig gelernt und an der Ungerechtigkeit der Welt gelitten hatte, war sie begeistert, als Kaiser Wilhelm den Serben den Krieg erklärte. Nichts konnte gerechter sein als das. Dass Männer Männer umbrachten, war ja normal. Dass dagegen ein Mann eine Frau erschoss, dazu noch eine Herzogin und Mama und eine, die brav im Auto gesessen hatte und keinem etwas antun wollte. Was mussten diese Serben für Barbaren sein? Jeden Abend lag Henny noch ein Weilchen wach und malte sich aus, wie sie sich inzwischen das Automobil und den Schützen werfen würde, um mit der eigenen schmalen Brust die Kugel abzufangen Und dabei fühlte sie eine innige Verzweiflung darüber, dass sie, die arme Hilflose, Sophie Maria, Josephine Albina, Gräfin Chotek von Chotkova und Wognin, Fürstin und Herzogin von Hohenberg, an jenem 28. Juni in Sarajevo nicht vor diesem Gravilo Princip hatte retten können, sondern zum Schulausflug auf dem Wannsee gewesen war. Der Name Henriette Bieneweiß wäre zweifelslos in die Geschichtsbücher eingegangen. Man hätte sie zum Ritter geschlagen oder heilig gesprochen. Es war zu ärgerlich. Und manchmal weinte sie deswegen sogar ein paar richtig echte Tränen. Damit sie flossen, half es, wenn sie daran dachte, was die drei verwaisten Herzogskinder wohl in dem Moment durchmachten. Die 12-jährige Sophie, der kleine Ernst und Max, der mittlere, der wie Henny 11 war. Sicher lagen sie jetzt auch schlaflos irgendwo in diesem fernen Böhmen und heulten Sturzbäche. Der Erzherzog hatte ja, ehe ihn die Kugel traf, seine schon getroffene Frau noch extra angefleht. Sofall, Sofall, stirb nett, bleib beim Leben für unsere Kinder. So hatte es in der Frau und Welt gestanden. Und was hatte es geholfen? Da lagen sie nun ohne Mutter, ohne Vater, in einem finsteren, leeren Schloss in Böhmen und ihre Zukunft war wüst und leer. Wo Böhmen lag, hatte Henny mehrmals nachgeschlagen und immer gleich wieder vergessen. Aber sie stellte sich eine weite, karge Landschaft vor, in der es Tag ein, Tag aus dämmerte. Und wer dort aufwuchs, war zart und bescheiden und hatte, sogar die Adeligen, ganz abgearbeitete Hände. Bestimmt würden Sophie, Max und der kleine Ernst, schutzlos wie sie waren, dort sehr bald auch ermordet. Das malte sich Henny ganz besonders gerne aus, wobei sie sie abwechselnd vergiften oder erdrosseln ließ. Leider blieben ihre Fantasien dabei etwas blass, weil sie so vieles nicht wissen konnte. Schliefen Adelskinder zum Beispiel auch auf pieksenden Rosshaarmatratzen? Und schliefen sie in Wäsche oder nackigt? Aus diesem Grund ging sie schließlich dazu über, sich selbst und Kuddel meucheln zu lassen, am liebsten von ganzen Horden böser Buben, deren Augen unter schwarzen Kapuzen hervorfunkelten und die sie mit haarigen, sehnigen Händen am Schopf die Treppe runterzerrten, wo sie gefesselt, bespuckt und auf Karren verladen wurden. Das brachte Hennys Blut so richtig in Wallung und sie wand sich und stöhnte nach Herzenslust, bis Kuddel einen Schuh nach ihr warf, weil er nicht schlafen konnte. Kurz vorm Einschlafen dachte sie dann wieder an die Kaiser. Erst an den Bösen, an Kaiser Franz Josef von Österreich, der sich erfrecht hatte, Herzogin Sophie ein Staatsbegräbnis zu verweigern, bloß weil ihm ihr böhmischer Adel zu unfein gewesen war. Dabei war sie für sein Österreich gestorben. Dann als Krönung sozusagen nochmals daran, wie nun ihr deutscher Kaiser den Serben die Lektion erteilte und nicht eine Sekunde danach gefragt hatte, ob die Sophie böhmisch, österreichisch oder deutsch gewesen war. Eine Frau gehört nicht so erschossen, punktum. Ja, an ihrem Kaiser sollte Franz Josef sich mal ein Beispiel nehmen in Sachen Größe und Güte. Bisher war Henny so deutsch gewesen, wie man etwa brunett ist oder Senkfüße hat oder angewachsene Ohrläppchen. Aber seit Kaiser Wilhelm den Krieg erklärt hatte, war sie richtiggehend stolz darauf. Ich unterbreche mal kurz. Also wir lernen Henny, die 11-jährige Henny, kennen, die eine blühende Fantasie hat, die sich sehr gerne in Tagträumen verliert, wo sie natürlich die Protagonistin und Heldin ist. Und diese blühende Fantasie, die bleibt ihr auch erhalten. Also natürlich, das ist sozusagen der Prolog, ihre Kindheit, man steigt damit ein, man hat sozusagen schon mal ein Setting und später lernen wir sie dann als junge Frau kennen. Und aber das bleibt ihr eben erhalten, dass sie sozusagen immer nach etwas Größeren und Höherem strebt, aber dabei geht es jetzt nicht um Geld oder Macht, sondern um eben ihre Fantasien auszufüllen. Und da mit ihr durchlebt man dann eben sozusagen die 20er Jahre des Berlins und sieht diese ja faszinierenden Jahre, die aber sozusagen von Gegensätzlichkeiten ja auch geprägt waren. Also das ist eigentlich das Spannende an dieser Figur, die sich dann auch noch stärker bricht.
Und war, also Sie müssen verzeihen, aber es ist die seltene Gelegenheit, dass Sonja und ich mal ausführlicher über die Bücher sprechen können, die wir ja immer im Wechsel präsentieren. Das heißt, ich wäre natürlich neugierig bei dem Abend mit Tim Krohn. Hat er erzählt, wie er just jetzt in der Schweiz lebend auf diesen Berlin-Roman verfallen ist?
Ja, es ist ein Stoff gewesen oder ist ein Stoff, der ihn seit über 10 Jahren beschäftigt, also sogar schon länger beschäftigen. Also er hat 10 Jahre an diesem Stoff geschrieben und es beschäftigt ihn schon länger, hat wahnsinnig viel dafür recherchiert. Und das heißt, deshalb habe ich das am Anfang auch so betont, tatsächlich, weil er das auch so betont hatte. Berlin ist ihm eben sehr eng verbunden, er hat als Student hier in Berlin gelebt, er liebt diese Stadt auch und für ihn ist es aber als Schriftsteller kein Widerspruch, an einem anderen Ort zu sein und sich nach Berlin zu imaginieren, zumal er Berlin in den unterschiedlichen Phasen vor der Wende, nach der Wende auch kennt und jetzt imaginiert er sich ja in die 10er, 20er Jahre, das ist natürlich für einen Schriftsteller durchaus möglich und gleichzeitig hat er eben diesen engen Bezug zu der Stadt aus seinem Studentenleben eigentlich.
Okay, toll. Also hier haben Sie für Ihre möglicherweise Ihre große Berlin-Liebhaber-Bibliothek einen weiteren Titel. Wir machen jetzt einen Sprung und doch nicht so richtig, weil wir uns bei der Auswahl oder vielmehr der Reihenfolge unserer Titel überlegt haben, was macht Sinn. Das wird jetzt gleich mehr oder weniger gut funktionieren, aber der nächste Titel ist einer, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist eine Entdeckung aus unserer Reihe Eine Frau wird älter, die seit 2 Jahren im Literaturhaus läuft. Und da haben wir schon einige historische Titel zutage gefördert, von denen man überhaupt nicht verstehen kann, warum sie so ein bisschen aus dem Kanon gefallen sind. Und genau, das Buch, was mich dieses Jahr wirklich sehr beeindruckt hat, ist der neu übersetzt von Ann Anders im Dörlemann Verlag erschienene Roman Lolly Willows oder der liebevolle Jägersmann. Merkwürdiger Titel, aber ein total modernes Buch. Also das kann ich Ihnen so direkt versprechen. Es macht unglaublich Spaß, es zu lesen. Es lässt sich schnell lesen. Es ist ein wunderschön gemachtes Buch. Sie hören, die Weihnachtszeit kommt näher. Aber es ist einfach ein Titel, der mich total beeindruckt hat. Und genau, ich habe Ihnen jetzt der hat 2 sehr unterschiedliche Teile. Ich habe Ihnen jetzt zum Vorlesen etwas aus dem ersten Teil ausgesucht, wo die titelgebende Lolly Willows, die so eine typische alleinstehende Tante in den 20er Jahren in England ist. Ihr Vater stirbt, sie muss das Gut verlassen und wird bei ihrem Bruder Henry und seiner Frau Caroline sozusagen aufgenommen. Und sie ist noch gar nicht älter, also ich glaube irgendwie in ihren 30ern, und wird aber schon so behandelt, als ne, das war's jetzt. Sie muss jetzt eigentlich da ausharren und brav sein und sich in die Hausarbeit versenken. Und die minutiöse Beschreibung dessen lässt etwas von der Ironie erahnen, die in diesem Buch so ganz wunderbar ist. Ich lese mal ein kleines Stück vor und dann erzählen wir Ihnen noch etwas aus dem zweiten Teil, der ebenfalls sehr beeindruckend ist. Lolly war auch verärgert über die Härte des Londoner Wassers. Ihre Hände waren so dünn, dass sie immer ein wenig rot waren. Jetzt waren sie auch noch rau. Hätten sie müßig bleiben können, hätte es ihr weniger ausgemacht. Aber Caroline saß niemals mit müßigen Händen da. Stets strickte sie oder stopfte etwas oder machte andere nützliche Nadelarbeiten. Laura konnte ihr nicht gegenüber sitzen und nichts tun. Für sie gab es keine nützliche Handarbeit, denn Caroline machte alles selbst und so sah sich Laura zum Sticken genötigt. Jedes Mal, wenn ein Seidenfaden in ihren Fingern hängen blieb, schauderte sie innerlich. Die Zeit ging schneller voran als die Stickerei. Laura hatte tatsächlich das Gefühl, dass sie sich selbst in eine Stickerei mit reichem Hintergrund hineinarbeitete. Aber, wie Caroline betonte, es war unmöglich, sich zu langweilen, wenn es so viel zu tun gab. Ja, es war erstaunlich, wie viel es zu tun gab. Und für jeden. Sogar Laura, die ja doch nur ein zusätzliches Rad war, fand sich bald als Teil des ganzen Mechanismus wieder und, mit den anderen Rädern verzahnt, drehte sich so fleißig wie diese. Wenn sie erwachte, hatte der Tag bereits begonnen. Sie konnte aus der Küche Geräusche von klapperndem Metall hören, das Geräusch, wenn die Asche vom Vortag herausgerüttelt wurde. Dann stieg der Geruch vom Rauch eines Holzfeuers auf. Das Küchenfeuer war im gesäuberten Herd gelegt und angezündet worden. Danach folgte das automatische Geräusch des Teppichkehrers und dies wurde unterbrochen von den unregelmäßigen Stößen der Treppenbürste gegen das Geländer. Das Mädchen, das ihr den Morgentee und die gefalteten Handtücher über der Kanne mit heißem Wasser brachte, hatte einen wissenden Ausdruck im Gesicht. Und wenn sie die Vorhänge zurückzog, sah sie ohne Neugier auf den Tag. Sie kannte ihn bereits. Wenn sich die Familie Willows zum Frühstück versammelte, waren diese Aktivitäten verschwunden wie die Flut vom glatten, muschelgeschmückten Strand. Für den Rest des Tages funktionierte alles andere unbemerkt. Türglocken wurden beantwortet, Mahlzeiten serviert. Alles, was man sah, war das Resultat. Aber unsichtbar und im Untergrund gingen die Vorbereitungen und das Wiederabtragen eines jeden Tages weiter, wie das innere, ständige Funktionieren des Herzens und der Eingeweide. Manchmal zerriss ein Krachen, ein Türenschlagen, eine erhobene Stimme diesen Schleier des Unpersönlichen. Und manchmal verriet das Geräusch von laufendem Wasser zur ungewohnten Stunde und eine leicht dampfige Luft in den oberen Stockwerken, dass einer der Dienstboten ein Bad nahm. Und ich habe gerade gemerkt, als ich vorgelesen habe, dass ich den typischen Fehler gemacht habe, den Laura auch im Buch beklagt, dass sie nämlich zu Tante Lolly wird. Und ich habe ja auch gleich von Lolly gesprochen und merkte beim Lesen, oh Gott, wissen Sie überhaupt, wer Laura ist? Und das ist ein großartig emanzipatorischer Roman, um das mal vorwegzunehmen. Es ist tatsächlich 1926 erschienen, wie ich finde, eine Vorwegnahme von Virginia Woolf. Manuela Reichert führt das auch in ihrem Nachwort schön aus. Das ist wie so eine Romanform von A Room of One's Own. Diese Lolly, diese Laura, möchte sich unabhängig machen und sie macht dann einen ganz mutigen Schritt. Sie zieht aufs Land und sie sagt zu Henry, ich will aufs Land. Und der sagt, ja, du spinnst ja, also ne, alte Tante und so weiter, jetzt habe ich ja keine komischen Ideen. Und dann fällt der großartige Satz, nichts ist unmöglich für eine alleinstehende Frau mit eigenem Einkommen. Und den würde ich mir ja gerne über einen Schreibtisch pinnen. Das kann nie schaden. Und sie geht weg und sie mietet sich ein. Und dann passiert noch was Großartiges und das verrate ich jetzt nicht, weil es ist also, der Roman ja selber liest.
Die Stelle, die du uns jetzt vorgelesen hast, ich habe den Roman tatsächlich noch nicht gelesen, hatte ja auch sowas von dieser Monotomie. Ne? Also es ist sozusagen, es passiert immer das Gleiche und das Highlight des Tages ist jetzt, wenn ein Dienstbote mal ein Bad nimmt und es dampft von oben, also wenn ich das jetzt kurz richtig wiedergegeben habe. Also das heißt, sie entflieht auch dieser Monotomie, oder?
Ja, es ist, ich glaube, das ist so toll und dieses, vielleicht ist das gar nicht so repräsentativ, weil sie macht, es ist wie so eine perfekte kleine Novelle, diese Aufzählung eines perfekt funktionierenden Haushalts. Also wenn man das selber nicht hat, fühlt man sich elend beim Lesen und es ist zugleich ja auch so lustig, wie wenig diese Perfektion eigentlich mit Lebensglück zu tun hat. Und indem sie das so genau schildert und merkt sie so, jetzt es fängt an, diese Unruhe zu brodeln, ne, in einem so perfekt gelebten Leben, wo man irgendwie dem Anstand und so weiter immer Genüge tut. Und dann schafft sie diesen Impuls. Und deswegen, ich glaube, es ist auch einfach so ein mutmachender, bestärkender, toller, empowernder Roman, wenn man sagt, so, jetzt muss mal hier irgendwie was passieren. Mhm. Ihre Methoden dann sind sehr ungewöhnlich. Aber ich finde, egal ob 1926 oder heute, das kann ja überhaupt nicht schaden. Also sich über seine Lebensform Gedanken zu machen, will man so leben, muss man was ändern. Und da haben sie auf, ich glaube, nicht mal 200 Seiten einen hervorragenden Ratgeber, hätte ich fast gesagt. Aber das ist es eigentlich eher nicht. Nein, einfach ein fantastisches Buch.
Sehr schön.
Genau.
Ich glaube, dass wir in unserer Aufteilung besprochen haben, dass du auch gleich das nächste Buch besprechen wirst, tatsächlich, weil es gar nicht darum geht, dass wir hier abwechselnd sprechen, sondern wir haben geguckt, dass es irgendwie eine schöne Chronologie oder einen sinnvollen Übergang gibt von einem Buch zum anderen. Bin ich jetzt mal gespannt mit Samantha Schweblin, wie du den Übergang bewältigst, aber da kommen ja auch starke und selbstbestimmte Frauen vor, aber auch das Gegenteil davon vielleicht.
Ja, es ist eigentlich, merke ich gerade, ein unmöglicher Übergang. Also elegant kriege ich da gar nichts hin, außer dass es auch ein fantastischer, moderner Roman einer modernen Frau ist, und zwar von heute. Samantha Schweblin, die auch in Berlin lebt, das den Roman aber auf Spanisch verfasst hat, 100 Augen, übersetzt von Marianne Gareis. Bei Suhrkamp erschienen, dieses Jahr herausgekommen. Und wenn Sie Spanisch können, dann können Sie sich das Gespräch, das Samantha Schweblin hier im Literaturhaus geführt hat, tatsächlich noch in unserer Mediathek auf YouTube anschauen. Wir haben es hier live gedolmetscht und dann aber aus den schon angedeuteten großen technischen Herausforderungen, die wir hier immer zu stemmen haben, nur auf Spanisch auf unserem YouTube-Kanal eingestellt. Da können Sie sich das nochmal anschauen. Aber natürlich sollen Sie es zuallererst lesen, egal ob auf Deutsch oder auf Spanisch. Ich würde so weit gehen zu sagen, das ist das Buch dieser Zeit, oder? Also wir haben das beide gelesen, Sonja war da, ging dir doch auch so, oder?
Definitiv, also wenn man sozusagen was über heute 2020 Technologie und das vereinsamte Leben auf der globalisierten Welt lesen möchte, literarisch, dann ist dieses Buch empfohlen.
Genau, es geht um, und ich, da fängt schon an, ich glaube, ich werde jetzt Schwierigkeiten oder ein bisschen bekommen oder etwas zu stottern anfangen. Es geht, wenn man sich das so ganz einfach vorstellen will, um so eine Art Tamagotchi eigentlich. Man kann ein Kuscheltier erwerben, das in verschiedenen Ausführungen, also alle möglichen Tiere, die sind sehr niedlich. Oder man kann die Steuerung dieses Tieres erwerben. Und das ist aber nicht miteinander verbunden. Sie müssen sich das so vorstellen, Sie würden jetzt in Berlin einen wahnsinnig niedlichen kleinen Panda oder einen kleinen Hasen oder sowas kaufen. Und irgendwo in der Welt, Sie wissen aber nicht wo und Sie wissen nicht wer, hat jemand die Steuerung über dieses Tier. Und die Kamera ist so in den Augen des Tieres versteckt. Das heißt, wenn wir es jetzt mal ganz konkret machen, Sie haben da eben Ihr niedliches kleines Kuscheltier auf dem Sofa sitzen und dann sieht irgendwo auf der Welt, ob in Buenos Aires oder in Oslo oder wo auch immer, jemand genau diese Perspektive Ihres Zimmers, wohin eben das Kuscheltier auf Ihrem Sofa schaut. Und allein wenn Sie sich das vorstellen, dann müssen Sie noch keine Zeile gelesen haben, können Sie sich in etwa denken, wie viele Fragen sich an dieses Buch knüpfen. Es fängt mit sowas ganz Einfachem an. Sind Sie eher ein Voyeur oder sind Sie eher eine Exhibitionistin, die gerne gesehen werden möchte oder die lieber schaut? Und das ist ja schon eine nicht so leicht und auch nicht so angenehm zu beantwortende Frage. Und dann, was natürlich in dem Roman passiert, das können Sie sich auch vorstellen, möchte man das rauskriegen? Möchte man das nicht rauskriegen, wer einen da beobachtet? Mit anderen Worten, es ist auch ein trauriger Roman. Man über geliebt werden wollen, über nicht genug soziale Kontakte haben, über ein Kuscheltier mit menschlicher Zuwendung verwechseln, das Bedürfnis gesehen zu werden, vielleicht im weitesten Sinne. Also ich habe gemerkt, bei mir hat das wirklich so ein Ratter, Ratter, Ratter in Gang gesetzt, was man alles Tolles aus diesem Buch allein sich für Fragen stellen kann. Und dann ist es einfach auch noch a very good read, oder?
Sehr.
Ich habe jetzt mal so einen kleinen Teil für Sie ausgesucht. Das gibt Ihnen aber nur so einen Eindruck. Es ist der Roman wechselt zwischen verschiedenen Geschichten hin und her. Also man befindet sich auf verschiedenen Erdteilen, in ganz verschiedenen sozialen Schichten. Ich will Ihnen gar nicht so viel verraten. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden buchstäblich da reingesaugt werden. Und jetzt fangen wir mal an, relativ am Anfang des Buches, mit so einer Installationsszene, die sich vielleicht jeder, der schon mal ein neues Gerät ausgepackt hat, in ungefähr vorstellen kann. Auf dem Bildschirm erschien ein Kästchen. Man sollte die Seriennummer eingeben. Emilia seufzte und setzte sich in ihrem Korbstuhl zurecht. Solche Aufforderungen waren das Schlimmste für sie. Zum Glück war ihr Sohn nicht da, trieb sie nicht wortlos an, während sie nach ihrer Brille suchte, um sich die Anleitung nochmal durchzulesen. Sie saß an dem Schreibtisch im Flur und richtete sich auf, damit ihr Rücken weniger schmerzte. Dann atmete sie tief durch und gab jede Ziffer einzeln prüfend den Zahlencode von der Karte ein. Sie wusste, ihr Sohn hatte gar keine Zeit für solche Kinkerlitzchen, und doch stellte sie sich vor, wie er sie über eine im Flur versteckte Kamera beobachtete und in seinem Büro in Hongkong genervt war von ihrer mangelnden Effizienz, so wie auch ihr Mann, würde er noch leben, genervt gewesen wäre. Das letzte Geschenk ihres Sohnes hatte sie verkauft und von dem Geld die ausstehenden Betriebskosten bezahlt. Sie verstand zwar nicht viel von Uhren und auch nicht von Designerhandtaschen oder Turnschuhen, aber sie hatte genügend Lebenserfahrung, um zu wissen, dass alles, was in mehr als 2 Lagen Zellophanpapier verpackt war, was in Samtschächtelchen geliefert und nur gegen Ausweis und Unterschrift ausgehändigt wurde, wertvoll war und dass man damit die Schulden einer Rentnerin begleichen konnte. Und es zeigte auch sehr deutlich, wie wenig ihr Sohn über seine Mutter wusste. Den Sohn hatte man ihr genommen, kaum dass er 19 war. Nun war er der verlorene Sohn. Sie hatten ihn mit einem obszönen Gehalt verführt und dann dorthin versetzt. Niemand würde ihn ihr wieder zurückbringen. Und Emilia wusste noch immer nicht, wem sie dafür die Schuld geben sollte. Der Bildschirm blinkte erneut. Seriennummer akzeptiert. Ihr Computer war nicht das neueste Modell, doch für ihre Zwecke reichte er. Die zweite Nachricht lautete: Kentucky-Verbindung hergestellt. Und gleich darauf öffnete sich ein neues Programm. Ein Videofenster nahm nun einen Großteil des Bildschirms ein und die Steuertasten befanden sich jetzt an den Rändern und waren nur noch kleine Symbole. In dem Video sah Emilia ein Esszimmer. Sie fragte sich, ob es vielleicht das ihres Sohnes war. Es war überhaupt nicht sein Stil und die Wohnung des Jungen wäre auch niemals so unordentlich und so voll mit Sachen. Auf dem Tisch, unter ein paar Bierflaschen, Tassen und schmutzigen Tellern lagen Zeitschriften, dahinter die offene Küche im selben Zustand. Man hörte ein Murmeln, es war wie ein Gesang und Emilia ging dichter an den Bildschirm ran, weil sie etwas verstehen wollte. Die Lautsprecher waren alt und sie knisterten. Das Geräusch kam wieder und sie erkannte, dass es in Wirklichkeit eine Frauenstimme war. Emilia wurde in einer anderen Sprache angesprochen und verstand kein Wort. Englisch konnte sie verstehen, wenn langsam gesprochen wurde, aber das klang überhaupt nicht nach Englisch. Dann erschien jemand auf dem Bildschirm. Es war eine junge Frau mit feuchten blonden Haaren. Die Frau sagte wieder etwas und das Programm fragte sie in einem anderen Kästchen, ob es den Übersetzer aktivieren sollte. Emilia stimmte zu, wählte ihre Sprache und als die junge Frau wieder etwas zu ihr sagte, wurden Untertitel eingeblendet. Hörst du mich? Siehst du mich? Und so weiter und so weiter.
Ja, und vielleicht noch ein Satz, das Tolle ist ja auch die Art und Weise, wie sie diese Geschichten miteinander verschränkt. Ne? Man ist ja am Anfang relativ verloren und dann ist es aber doch so, dass man plötzlich versteht, welche gehören miteinander zusammen. Manche lösen sich auch im Nichts auf, man wird nicht erfahren, wer ist das Gegenüber, aber bei manchen erfährt man dann eben doch, wie die miteinander zusammenhängen. Und ich finde das wahnsinnig toll konstruiert. Und so, dass man eben wirklich reingesogen wird in die Einzelgeschichten, die dann am Ende ein Netz ergeben. Also ging es mir.
Total. Es ist, ich finde, es ist ein Roman über die globalisierte Welt, über die technologisierte Welt. Es ist irgendwie auch ein Thriller, weil man eben so dann selbst so neugierig. Man wird ja als Leserin automatisch auch zum Voyeur, zur Voyeurin und denkt so, wer sind diese Leute? Was machen die da? Man ärgert sich irgendwann selber über die eingeschränkte Perspektive von diesem blöden Vieh, weil man will ja eigentlich mehr sehen. Und das ist, also ich könnte da stundenlang drüber reden und man könnte auch stundenlang weiterlesen, weil also sozusagen die Geschichten sind ja potenziell unendlich. Aber wir haben nicht unendlich Zeit.
Schade, ich wollte dich noch fragen, ob du lieber Tamagotchi oder Tamagotchi-Besitzerin gewesen wärst. Aber das muss jeder und jede für sich entscheiden. Und wenn man die einzelnen Geschichten liest, schwankt man doch auch immer ganz schön hin und her. Wir machen jetzt einen großen Bruch, aber eigentlich dann wiederum auch nicht, dachte ich, weil das sind sozusagen die neuen Technologien der globalisierten Welt. Und ich springe jetzt nochmal zurück ans Anfang, an den Anfang des 20. Jahrhunderts, denn jetzt wird es gehen um eine Fotografin, die ein wenig aus unserem Gedächtnis gefallen ist und der sich Helena Janicek in ihrem Roman Das Mädchen mit der Leica angenommen hat, um ihre Geschichte zu erzählen. Vielleicht einmal kurz zu Helena Janicek. Sie selbst ist geboren 1964 in München und ist dann aber 83 nach dem Abitur zum Studium nach Italien gegangen und lebt inzwischen auch in Italien bei Mailand. Sie sollte eigentlich im März zu uns kommen und es war tatsächlich die erste Veranstaltung, die uns die Corona-Pandemie fast gekillt hätte und wo wir aber entschieden haben, das kann nicht sein. Sie hätte nicht aus der Lombardei natürlich mehr einreisen können. Es war rund um den 10. März herum, so ganz genau weiß ich das Datum nicht mehr. Und dann haben wir sie zugeschaltet damals. Und das war dann tatsächlich unsere erste hybride Veranstaltung. Auch der Moderator konnte nicht mehr anreisen.
Der war irgendwo an der Grenze zum was?
Afghanistan.
Irak oder so.
Ja, Afghanistan. Er kam jedenfalls nicht mehr zurück. Und so war es dann eine Situation, zwar noch bei vollem Saal, aber mit mir alleine auf der Bühne als Moderatorin und Helena Janicek als Projektion an der Wand. Und ja, ein Dreivierteljahr später haben wir uns an solche hybriden Veranstaltungen doch ganz schön gewöhnt. Ne? Also deshalb vielleicht auch nochmal der Blick zurück. Aber jetzt der Blick auf Das Mädchen mit der Leica, erschienen im Berlin Verlag, ebenfalls 2020, ist ein Roman über die vergessene Geschichte der Kriegsfotografin Gerda Taro, die von 1910 bis 1937 gelebt hat und ihre bürgerlicher Name war Gerta Pohile, wurde in Stuttgart geboren. Ist in der Schweiz erzogen worden und ist dann vor den Nazis nach Paris geflohen, wo sie Robert Capa kennenlernte und lieben lernte. Die beiden haben dann den spanischen Bürgerkrieg als Fotografen dokumentiert und sie ist leider dort ums Leben gekommen während des Bürgerkriegs. Das ist tatsächlich so, dass zu ihrer Beerdigung, das finde ich dann immer so erstaunlich, wenn man sowas lernt, auch über einen Roman und damit eine wirkliche historische Figur, kamen Zehntausende nach Paris. Also das heißt, diese Beerdigungsfeier muss eine riesige gewesen sein. Und dann ist sie aber vergessen worden. Und zwar so grundsätzlich, weil ich hatte nie von Gerda Taro gehört. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Robert Capa kennt man natürlich, selbst wenn man keine Ahnung von Fotografie hat. Wie das immer so kommt, bis dann in der Ende der 90er Jahre ein Koffer in Mexiko mit 800 Negativen von ihr aufgetaucht sind. Und damit begann dann eben wieder die Forschung und die Auseinandersetzung mit dieser großen Fotografin. Und Helena Janicek hat ein ganz interessantes, auch nicht ganz leicht zu lesendes Buch geschrieben, das nämlich aus drei Teilen besteht. Sie hat einen sehr persönlichen Prolog, wie sie sich sozusagen dieser Fotografin annähert. Dann gibt es einen fiktiven Teil, wo sie die Figur sozusagen nimmt und sich aneignet und daraus eine Geschichte strickt. Und dann gibt es einen dritten Teil, der wieder sehr stark an den historischen Fakten orientiert ist. Also es ist ein dreiteiliger Annäherungsversuch an diese faszinierende Fotografin. Und ich würde jetzt einmal ein wenig daraus vorlesen. Ich habe einen Teil gewählt aus dem mittleren, dem fiktiven Teil, sage ich jetzt mal, und werde aber ziemlich springen. Ich hoffe, dass es trotzdem schlüssig und anschlussfähig ist. Hören Sie doch mal rein. Das Mädchen mit der Leica. Am 1. Mai des glorreichen Jahres 1936 bewegte sich ein Fotograf im Zickzack gegen die Laufrichtung des fast auf der Stelle tretenden Umzuges und ruht,
Entschuldigung, das muss ich vielleicht noch einwerfen, Ruth ist Ruth Scherf, die beste Freundin von Taro in Paris. Und Ruth hatte sich ungeduldig ob des quälenden Schneckentempos auf die Zehen gestellt und mit den Armen gerudert, um ihn auf sich aufmerksam zu machen. Sie hatten Paris eingenommen. Und das in so großer Zahl, dass der zwei Tage später bekannt gegebene Sieg der Volksfront nur mehr wie das Endergebnis einer bereits in friedlichen, fröhlichen, nach Maiglöckchen und Nelken duftenden Menschen gemessenen Wahrheit erschien. Einheitsblumen für die Einheitsdemonstration, für die mit der handfesten, revolutionären Gewerkschaftsforderung nach der 40-Stunden-Woche unter dem Motto «Pour le pain, le pays et la liberté» auf der Place de la Bastille einberufenen rote Prozession. »Komm, wir suchen Gerda«, hatte André gesagt. »Es gibt Neuigkeiten.« André hatte an dem Filter zwischen seinen Lippen gezogen, Ruth theatralisch angesehen und sich die Tolle zurechtgestrichen. »Wie«, sagte der verfemte Dichter, »j'ai une autre. Ab jetzt müsst ihr mich Robert Capa nennen.« Das war alles? Seiji hatte einen Applaus angedeutet, Friedmann strahlte. Gerda wiederholte, »Robert Capa«, mit französischem, englischem und deutschem Akzent und befand nachdrücklich, er klinge in keiner Sprache komisch und sei sehr einprägsam. Niemand beachtete Ruth und ihr beklommenes Lächeln. Stockend zog eine Gruppe Metallarbeiter vorbei. Das war alles? André hatte sich ein Pseudonym ausgedacht. Gerda glaubte, sie habe sich die professionellen Tricks bei Maria Eisner abgeschaut. Doch wenn sie wirklich meinte, es brauche nur einen Namen, um sich einen Namen zu machen, blieb sie eine Anfängerin. Ihr seid eben doch Spießer, hatte Ruth befunden. Doch Träumen kostete nichts. Es klingt Marseillaise oder so, hatte sie gemeint, jedenfalls ganz gut. Kappa heißt Hai auf Ungarisch, hatte André erwidert, taub für Ruths Ironie. Ach was, das ist amerikanisch, wie Frank Capra, hatte Gerda gesagt. Amerikanisch mit italienischen Wurzeln oder so ähnlich. Aber es passt zum Gesicht. Es reicht, wenn die Franzosen drauf reinfallen. Ruth war verwirrt. Der Name machte zwar mehr her als das beliebige André Friedmann, aber welchen Vorteil konnte er sonst noch haben? War den Franzosen ein falscher Marseiller oder gar ein Amerikaner lieber als ein Petit Jus aus Budapest? Zweifelslos. Doch wie sollten sie darauf hereinfallen, wenn sie den Fotografen bereits kannten? Gerda, André und Seiji strahlten sie mit verschwörerischen Kinderaugen an. Er ist besser als Frank Capra, hatte Ruth zugegeben. Er hat so einen noblen Touch, so wie Don Diego de la Vega in dem berühmten Film. Wie kommst du denn darauf, hatte André versetzt. Wir haben an Robert Taylor und bei ihr an Greta Garbo gedacht. Schluss mit Pohor Hill. Voila, von heute an bist du Gerda Taro. Ebenfalls Amerikanerin, nehme ich an. Ganz egal, international, hatte Gerda erwidert. Nur Robert Capra muss Amerikaner sein. Robert Kappers Arbeit muss sich natürlich zu einem schwindelerregenden Preis anbieten, hatte Gerda hinzugefügt. Ruth hatte so laut losgelacht, dass die Genossen Arbeiter ringsum ihr verdutzte Blicke zuwarfen. Ihr seid vollkommen übergeschnappt. Nein, nicht unbedingt. Wie es aussah, hatten Gerda und André die Absicht, den Köder diskret auszuwerfen. Die Pariser halten sich für so furchtbar schlau. Selbst Zeitungsdirektoren, die auf unserer Seite sind, stellen sich wer weiß wie an, wenn es darum geht, einem armen, antifaschistischen Flüchtling das Honorar um 2 Centimes zu erhöhen. Aber wenn man von einem Amerikaner erzählt, der in der Beaumont ganz Europas unterwegs ist, können sie es gar nicht abwarten, ihn zu treffen. Très désolé. Er hat seine neueste Eroberung nach Venedig entführt. Wir haben keine Ahnung, wann er zurück sein wird. Und wer ist das Mädchen, eine Berühmtheit? Das dürfen wir natürlich nicht sagen. Jicky Weiss zuckte jedes Mal die Achseln, wenn Ruth sich über Robert Kappers neuen Spitznamen aufregte. Bob, ein Wort mit 3 Buchstaben und selbst das verstümmeln sie noch, nachdem sie es aus dem Mund irgendeines Amerikaners gehört hatte. Und dieses Bob, das mir nicht über die Lippen will, kommst du damit klar? Mit einem feinen Lächeln hatte Jim von seinen Negativen aufgesehen. Jedenfalls kommen die Amerikaner damit klar. Und nicht nur die. Llegó Roberto Capa, el fotógrafo, mira, tenemos suerte, heißt es bei den Truppen. Von Andalusien bis zum Baskenland nennen sie ihn so. Wieso lässt er sich dann nicht immer Robert nennen, anstelle dieses albernen Bob? Sie hatte patzig geklungen, doch Jim hatte nicht einmal aufgeschaut. Ein Name ist ein Name, hat er gesagt. Letztlich gehört er den anderen. Ruth war anderer Meinung. Sagte man im Französischen nicht donner une homme? Und gehörte er dann nicht dem, der ihn geschenkt bekommen hatte, der sich ebenso gut einen anderen aussuchen konnte? Wie dem auch sei, hatte Ruth geantwortet. Ein bisschen hat er an diese Geschichte vom großen amerikanischen Lebemann Kepper geglaubt, oder? Und wenn er sich jetzt mit diesem albernen drei Buchstaben kurzen Spitznamen zufrieden gibt, dann vielleicht auch, weil er es zumindest in der Hinsicht zur Glaubwürdigkeit gebracht hat. Sie haben es dazu gebracht, hatte Jim sie verbessert, und Ruth hatte nichts mehr erwidert. Während Jim sie, nicht ohne sich die Brille zurechtzurücken, damit tröstete, die Zeit heile alle Wunden, hatte sie bei sich gedacht, dass es diesen Bob ohne Gerda nie gegeben hätte. Zu Beginn des Märchens spielte sie mit André wie mit einer papiernen Anziehpuppe und statt mit dem Fuß aufzustampfen, ließ er sie wie ein artiges Kind gewähren. Am Ende hatte er dank Gerda einfach sich selbst in die Welt gesetzt, Robert Kappa. Ich fand diese Stelle ganz spannend, weil sie ja so viel über ihn erzählt. Deshalb habe ich sie auch
aufgeschrieben. Da wollte ich gerade einhaken.
Natürlich, das ist mir auch klar. Sozusagen die Schlussfolgerung daraus finde ich spannend. Ne? Also jetzt hat sie sozusagen das tragische Schicksal erhalten, dass sie im Krieg getötet wurde und er eben nicht. Er hat eben überlebt, er hat sozusagen seine Legacy vorantreiben können. Er hat bis, ich gucke nochmal nach, 1954 gelebt. Und sie eben nicht. Er hat sie offensichtlich auch nicht mitgenommen nach ihrem Tod und weiter an ihrer fotografischen Legacy gearbeitet. Aber ich finde sozusagen, was deutlich wird an der Stelle ist, dass er sozusagen sie auch gebraucht hat als Katalysator für diese Namenserfindung und für diesen Mythos, den er sich da geschaffen hat. Und spannend an der Geschichte ist natürlich, wäre gewesen zu sehen, was wäre mit ihr passiert, wenn sie weiter gelebt hätte. Und aber die Chance eben, sie auch zu entdecken, weil es gibt genug Negativ, es gibt genug Fotografien, um sich dieser Fotografin zu widmen. Und tatsächlich gibt es in diesem Buch eben auch sehr ähnliche Fotografien von den beiden, also so, dass man sozusagen die beiden auch vergleichen kann in ihrer fotografischen Arbeit. Und so im direkten Vergleich, also stinkt sie definitiv nicht ab, sondern da kann sie also nicht nur mithalten, sondern ist vielleicht deutlich die bessere Fotografin, wenn jetzt keine Fotoexperte.
Ja, es ist so als jemand, der es nicht gelesen hat, ne, ich hatte so gleich wieder diesen Verdacht, ne, so das Mädchen mit der Leica, es ist so ein bisschen manchmal wie diese Bücher, ne, Klimts Frauen oder ja. So, wo quasi dann immer über den berühmteren Namen, ne, die Frau, das Mädchen irgendwie aufgewertet wird, so, ne, da ist man immer gleich, ist das nicht Alert. Genau das, was halt gleichberechtigte Wiederentdeckung eigentlich verhindert.
Ja, ich meine, sie ist 27-jährig gestorben. Ne? Ja, gut, das ist stimmt, also ja. Da ist man zwar auch jetzt nicht mehr wirklich ein Mädchen, sondern eine junge Frau, aber sie hat einfach nicht die Chance gehabt, ihr volles Potenzial da so auszuleben. Ich finde eher tragischer, dass wenn so viele Menschen zu ihrer Beerdigung kamen und sie hatte auch sehr viele berühmte Freunde und Freundinnen, warum das eigentlich nicht ausreicht, um sozusagen ihr Werk auch weiter am Leben zu halten. Das wäre ja durchaus möglich gewesen. Das finde ich eher tragisch.
Naja, jetzt ist es ja möglich oder gibt es die Möglichkeit der Entdeckung. Und genau, ich lade dich jetzt quasi ohne Atem zu holen ein, gleich über einen Titel zu sprechen, wo ich so in Unkenntnis auch diesen Buches zuerst dachte, ach, das passt doch super, das hat auch irgendwas mit Kunst zu tun und du hast vehement den Kopf geschüttelt, dass das gar nichts miteinander zu tun hat. Dann sag doch gleich, warum.
Genau, also es hat natürlich auch mit Kunst zu tun, aber sozusagen der Übergang ist vielleicht ein bisschen hart, weil wir kommen jetzt irgendwie von den 20er, 30er Jahren ins Hier und Jetzt, ins Heute. Und es geht auch nicht um Fotografie, sondern es geht um Malerei. Und zwar genauer geht es um den Roman von Christoph Magnusson, ein Mann der Kunst, im Antje Kunstmann Verlag dieses Jahr erschienen, was natürlich auch irgendwie eine schöne Doppelung ist. Christoph Magnusson ist 1976 in Hamburg geboren, lebt aber in Berlin und ich finde, er hat einen ganz wunderbaren und amüsanten Roman geschrieben. Ich habe den im Sommer gelesen, tatsächlich privat. Es gab da noch keine Idee, ihn irgendwie einzuladen, sondern ich habe mich wirklich köstlich amüsiert. Er war dann aber tatsächlich doch im Literaturhaus und zwar im Anfang Oktober war er hier bei einem Brownback Lunch, das sind unsere Mittagsveranstaltungen. Und zwar ist er in diesem Jahr, war in einer Tandemresidenz zusammen mit Jan Tischi, einem Fotografen. Da ist vielleicht wieder der Übergang zu dem Mädchen mit der Leica, und zwar in der Stiftung Bauhaus Dessau. Und das ist eine Kooperation, die wir mit dem Bauhaus Dessau zusammen machen. Ein Autor, eine Autorin wird jeweils eingeladen mit einem Künstler, einer Künstlerin. Sie verbringen ein paar Wochen zusammen in Dessau und schaffen im besten Fall ein gemeinsames Werk oder Werke, die sich aufeinander beziehen. Und Christoph Magnusson war eben auch dort und hat uns in dem Brownback Lunch, den man auch nachhören kann bei uns auf der Website im Archiv, einmal von der Residenz erzählt, aber eben auch von diesem Roman erzählt. Worum geht es? Es geht um einen Künstler, wie er im Buche steht, einer der großen Malerfürsten. Wir können uns das alle in etwa vorstellen. Dieser hier in dem Roman heißt K.D. Pratz, ist weltberühmt und lebt aber sehr zurückgezogen in einer Burg im Rheingau, hat sich sozusagen von den weltlichen Dingen abgewandt und konzentriert sich ganz auf seine Kunst. Darüber hinaus hat es damit natürlich auch geschafft, so einen Mythos um sich herum zu kreieren. Und das trifft jetzt auf ein Museum, nämlich das Museum, ein Museum in Frankfurt, das den wunderschönen Namen Museum Wendevogel trägt. Und für dieses Museum ist ein Neubau geplant. Die Gelder sind auch schon mehr oder weniger bewilligt, aber es bedarf doch noch der Zustimmung des Förderkreises, des Fördervereins dieses Museums. Und meine Kollegin lacht schon, weil es gibt ja einfach so Strukturen, wo man schon Bilder im Kopf hat. Also man weiß ungefähr, wie ein Museum funktioniert, man weiß ungefähr, wie so ein Malerfürst funktioniert, man weiß ungefähr, wie so ein Förderverein funktioniert. Dieser Förderverein muss eben seine finanzielle Unterstützung noch zusagen für den Neubau, in dem dann ausschließlich die Werke von K.D. Pratz präsentiert werden sollen. Und um das zu bewerkstelligen, weil sich eben nicht alle einig sind im Förderverein, wie das ja auch häufiger mal vorkommen kann, gibt es eine exklusive Exkursion zum Meister. Also das heißt, der Förderverein bereitet eine Reise vor, und Vorsitzende ist Ingeborg, die ist die Vorsitzende des Fördervereins und sie ist auch die Mutter des Erzählers. Und jetzt fährt diese ganze Truppe zu diesem Malerfürsten und vielleicht kann man sich auch jetzt schon, geht schon ein Kino im Kopf eigentlich los, Vorstellung und Wirklichkeit treffen, scharfkantig aufeinander, es ist nicht alles so, wie man gedacht hat. Das Tolle an diesem Roman, bevor ich gleich ein bisschen lese, ist, der ist unglaublich genau beobachtet, was die Charaktere angeht. Man kennt sie alle und dann rutscht er aber nicht ins Klischeehafte ab. Also er bleibt irgendwie nicht bei so einem Stereotypen. Wir haben eben nicht die Ingeborg, die dann klassisch die Mutter ist und dann Vorsitzende, sondern die hat eben auch noch einen Twist. Und selbst K.D. Pratz ist dann am Ende eben doch nicht einfach nur eine Schwarz-Weiß-Schablone eines Malerfürstens. Es sind geniale Dialoge in diesem Roman und vor allen Dingen ist er urkomisch. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen lesen und dann können Sie sich ein eigenes Bild machen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer diesjährigen Fördervereinsreise, die, Sie haben es gemerkt, ein wenig anders aussieht. Wir vom kuratorischen Team, Michael sprach gern von sich als Mitglied des kuratorischen Teams, obwohl er ganz eindeutig der Chef war, des Wendevogelmuseums bemühen uns ja immer, für Sie ein ganz besonderes Programm zusammenzustellen. Aber ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ein so großer Coup wie in diesem Jahr ist uns noch nie gelungen. Dieser Ausflug ist geradezu ein Meilenstein in der Geschichte des Wendevogelmuseums. Wie Sie ja wissen, planen wir seit geraumer Zeit einen Neubau. Und es ist wirklich ein großes Privileg, dass der Ausnahmekünstler K.D. Pratz uns an diesem Wochenende an seinem Wohn- und Arbeitsort empfängt und uns am Sonntag sogar sein Atelier zeigt. Michael machte eine Pause und sah in die Runde. Viele nickten. Dass wir alles dies hier im Rheingau erleben können, der schon längst ein Ziel für eine unserer Reisen gewesen wäre, ist natürlich besonders passend. Der Rheingau hat in puncto Kunst und Kultur so viel zu bieten. Lassen Sie uns diese Tage im Geiste Goethes verbringen, der auch ein großer Fan dieser Gegend war, genau wie ich es bin. Zu den rheinsgestreckten Hügeln, hochgesegneten Gebreiten, Auen, die den Fluss bespiegeln, weingeschmückten Landesweiten, möget mit Gedankenflügeln ihr den treuen Freund begleiten. Es war vielleicht nicht Goethes größte lyrische Leistung, aber dafür war es sehr typisch für Michael Neuhuber. Goethe-Zitate durften auf keiner unserer Kulturreisen fehlen. Selbst in Stockholm, wo Goethe nun wirklich nie gewesen war, war ihm das gelungen. Vielleicht hätte er sich nicht gerade den Zeitpunkt auswählen sollen, an dem wir an einer Tankstelle und an einer Reihe von ziemlich piefigen Reihenhäusern vorbeifuhren, um von hochgesegneten Gebreiten zu sprechen, aber das fiel außer mir wahrscheinlich niemandem auf. Hinter Rüdesheim sah ich immer mehr nackten, schroffen Stein. Das Land türmte sich auf, der Rhein umrundete das Binger Loch, ließ uns rechts, Ingelheim und Bingen, links liegen und schien nun sogar noch schneller zu fließen, als wäre er erleichtert, dass er wieder nach Norden durfte, denn dort musste er ja eigentlich hin. Hier bog unser Bus ab und drängte sich zwischen zwei Häusern hindurch, die so eng beieinander standen, dass es fast so schien, als würde er durch sie hindurchfahren. Auf einer leidlich ausgebauten Straße fuhr er in die Berge hinein. Ich verlor die Burg aus dem Blick, hatte sie plötzlich im Rücken und jedes Mal, wenn sie wieder auftauchte, war sie ein bisschen näher gekommen. So ging es eine Weile. Dann bog der Bus auf einen kleinen, nicht asphaltierten Weg ab und kam knirschend auf einem Schotterstück knapp unterhalb der Burg zum Halten. Wir stiegen aus. Der Weg knisterte vor Hitze. Wir sammelten uns um Michael Neuhuber, der vor einem Schild mit der Aufschrift »Privatgelände, betreten, verboten« stehen geblieben war und ratlos zur Burg hinaufsah, die uns überragte, als wäre sie wirklich noch eine Befestigungsanlage, die Belagerer möglichst erfolgreich einschüchtern sollte. Links ein Turm, der fast noch seine Originalhöhe hatte, aber in der Länge zur Hälfte weggebrochen war, sodass man durch die leeren, halben Fensterleibungen hindurch den blauen Himmel sah. Eine erstaunlich intakte Burgmauer führte von dort zu einem Wohntrakt, der im Gegensatz zu der Ruine des Wehrturms mit neuen Schieferschindeln gedeckt war. Darunter tiefschwarzes Fachwerk, dessen Zwischenräume weiß in der Sonne glänzten. Und vor uns war, etwa 20 Schritte entfernt, ein Tor mit einer altaussehenden, sehr massiven Holztür. Niemand kam. Inzwischen hatten wir sämtliche Sonnenbrillen, Sonnenhüte, Fächer und Wasserflaschen herausgeholt, die wir bei uns trugen. Nirgendwo war Schatten. Alle sahen zu Michael. Normalerweise war jede Bewegung dieser Fördervereinsreisen derart minutiös geplant, dass wir Teilnehmer das selbstständige Denken einstellten, sobald wir im Bus saßen. Und so war es auch heute. Menschen, die in ihrem Alltag Menschen operierten, Prozesse gewannen oder Firmen führten, erwarteten, dass ihr Anführer etwas tat, und wurden ungeduldig, als das nicht sofort passierte. Endlich setzte Michael sich in Bewegung. Katharina Pünczek folgte ihm mit ernster Miene. An dem betreten Verbotenschild vorbei ging er auf einem schmalen, von einem Toyota Land Cruiser halb zugepackten Weg in Richtung des Tores. Ingeborg folgte ihm. Ich folgte Ingeborg und die anderen uns. Das Tor war wirklich sehr massiv. Ich hätte einen Eisenring zum Klopfen erwartet, doch da war nichts, nur ein Schlüsselloch für ein modernes Sicherheitsschloss und ein handgeschriebenes, in Klarsichthülle gestecktes und schon gewelltes Papier, auf das jemand mit einem dicken Edding geschrieben hatte, DHL-Pakete hier abstellen, nicht klingeln.
Gut, alles ist so eine typische, ne, ans Schloss herangeführt werden Stelle. Es könnte jetzt auch Dracula kommen oder man weiß es nicht. Müssen Sie selber lesen. Ich mache jetzt einen neuen brutalen Cut, weil wir sind immer streng mit der Zeit und jetzt sind wir noch ein bisschen strenger, weil alles, was nicht live und im Saal ist, natürlich auch nicht ganz so gut und schön und schnell sich ja manchmal einem darstellt oder zu vermitteln ist. Und wir versuchen immer unter einer Stunde zu bleiben. Klappt nicht immer. Aber diesen einen Roman jetzt möchte ich Ihnen noch unbedingt ans Herz legen, von Iris Hanika, Echos Kammern, erschienen bei Droschel 2020. Und das ist ein insbesondere sprachlich total aufregender Roman und soll eigentlich heißen oder beinhaltet die implizite Warnung, wenn Sie auf den ersten 3, 4, 5, 10 Seiten Schwierigkeiten haben, macht das gar nichts, halten Sie durch, Sie werden belohnt. Und ich habe gemerkt, als ich mir versucht habe, so ein paar Stichworte zu machen, was ich gerne über den Roman sagen würde, dass ich tatsächlich finde, das ist in erster Linie ein fantastischer Liebesroman, obwohl eigentlich nur so eine verunglückte Liebesgeschichte darin vorkommt. Es geht ganz kurz eigentlich um zwei Frauen, um Sophonisbe, die in New York unterwegs ist und dann zurück nach Berlin kommt und bei Roxana einzieht. Und Sie können den Roman als New York-Roman lesen, als Berlin-Roman lesen, als einen Gentrifizierungsroman lesen, als einen poetologischen Roman lesen. Also es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte. Aber ich lese Ihnen jetzt den Liebesroman vor, weil Sophonisbe lernt in New York einen Studenten oder einen kennen, Josh. Und der kommt dann auch nach Berlin. Das ist an sich eine nicht so besonders interessante Figur. Aber ihre Mitbewohnerin Roxana verliebt sich in ihn. Und ich weiß auch nicht, also manchmal, man ist ja oft in diesen Bewertungskriterien immer drin, gerade in unserem Job, und urteilt schnell und hat alle möglichen literaturwissenschaftlichen Kategorien. Und dann hat man so diese Momente, wo man so plötzlich getroffen wird. Und ich glaube, das ging mir so in der, also als ich diese Stellen, die Roxana, oder wo Roxana über ihre unglückliche Liebe reflektiert. Und das lese ich Ihnen jetzt zum Abschluss, auch wenn es kein besonders heiterer Abschluss ist, vor. Dass sie aufgewacht war, stellte sie am Morgen daran fest, dass sie wieder an ihn dachte. Das heißt, sie dachte an ihn und bemerkte erst dann, dass sie nicht mehr schlief. Der Schlaf war nur eine Unterbrechung ihrer unausgesetzten Beschäftigung mit ihm. Um der Aufregung Herr zu werden, legte sie ein Buch an, auf das sie Josh schrieb. Und indem sie jeden Aspekt ihres Liebeswahns, sobald sie ihn entdeckt hatte, festhielt, um das Buch anschließend sofort wieder ganz weit hinten in einer Schreibtischschublade zu verstecken. Da sie allerdings oft, kaum hatte sie es weggeräumt, schon wieder das Bedürfnis hatte, etwas hineinzuschreiben, wurde diese Schublade in einem Fort aufgezogen und zugeschoben. Dabei stellte sie fest, dass sie ein bisschen klemmte und brachte etwas Kerzenwachs auf, um sie wieder leichtgängig zu machen. In dieses Buch schrieb sie: Mein Herz ist wie so ein Motor, der immer knallt und rattert. Mit meinem Herzen liege ich so im Dunkeln, so früh um 5:30, wenn ich mich genug beruhigt habe, um endlich das Licht löschen zu können, und meine Glieder sind so kribbelschwer, und ich denke, hier kommt der Schlaf, und ich denke, ahoi, du schöner Schlaf, komm her zu mir, da, zack, knallt mein Herz und springt der Motor wieder an und rattert die Ratte, und gleich bin ich hellwach, total lebendig und lag nur 20 Minuten im Dunkeln mit meinen dem Schlaf entgegenkribbelnden Gliedern. Und mache das Licht gleich wieder an, es hat ja keinen Sinn. Wie soll ich denn schlafen, wenn mein Herz reisefertig ist und schon mal den Motor anwirft, weil es doch jetzt gleich losgeht oder vielleicht nicht? Und wann wird das erste Liebesgedicht geschrieben? Nein, das geht zu weit. Gedichte wurden keine geschrieben. Das laufende Protokoll jedoch wurde minutiös geführt. Was anderes hätte sie tun können, da sie den ganzen Tag an nichts anderes dachte als an ihn, beziehungsweise an das, was er in ihr ausgelöst hatte. Das war anstrengend für ihren Kopf, zugleich recht eintönig. Nicht nur das hypertrophierte Gefühl war anstrengend, auch die Eintönigkeit. Sie konnte zwar viele Nuancen dieses einzigen Gedankens vermerken, beim Heben der Kaffeetasse die Vorstellung, wie ich ihm beim Frühstück eine Tasse reichen würde, beim Heimkommen Enttäuschung, ihn nicht in der Wohnung zu finden, beim Ausziehen Depression, weil mein Bett leer ist und ich es selbst würde wärmen müssen, so Zeug halt. Aber in der bis zu 10 Minuten währenden Zeitspanne, bis sie eine weitere Nuance ihrer Liebe zu ihm entdeckt hatte, musste sie sich anderweitig beschäftigen. Manchmal machte sie das Buch gar nicht wieder zu, sondern malte Kringel hinein, die dann übergangslos zum nächsten Vermerk ihre Liebe betreffend führten. Manchmal schrieb sie nur seinen Namen in allen möglichen Varianten. Joshua, Josua, Jesus, wobei sie sich daran erfreute, dass sie ihn schreiben konnte, ohne abzusetzen, weil er keine Umlaute und kein I enthielt, sodass kein Punkt gemacht werden musste. Konnte man in einem Zug durchschreiben, Josh. Konnte man auch klein schreiben, Josh. Dann aber doch mit Punkt und zwar gleich mit Doppelpunkt und Erläuterung. Josh, Neckerei, Hänselei, to Josh, aufziehen, veräppeln, verulken, Spaß machen, all informal. Dass diese Bedeutung hätten ihr zu denken geben können. Josh around, Josh all over the place, another one bites the dust. Sie suchte auf YouTube nach diesem Lied von Queen und dann gab es ihren weiteren Eintragungen den Rhythmus vor, gab überhaupt allem den Rhythmus vor, denn einmal gehört, haftet dieses spezielle Stück Musik für immer und ewig. Es ließ sie den Altersunterschied vergessen, headbanging verfasste sie den nächsten Eintrag, another one bites the dust. Aber das war nur kurz lustig. In Wirklichkeit war das nur für einen ganz kurzen Moment lustig. So lange nämlich nur, bis sie sich den Refrain durch Übersetzung verdeutlicht hatte, worauf sie ihn natürlich auf sich selbst bezog. Gleich wieder fiel sie ins große Ach, kein Entkommen, auswegslos, hoffnungslos. Statt sich dem Headbanging, ohnehin nicht gut für die Halswirbelsäule, hinzugeben, wäre es angemessener gewesen, den Kopf einfach gegen die Wand zu schlagen. Sie ließ ihn sinken, den Kopf, der zu keiner sinnvollen Arbeit mehr zu gebrauchen war, dass sie diesen ganzen Scheiß noch einmal erleben musste.
Das habe ich auch gerade gedacht. Ist frisch verliebt sein so? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es klingt total anstrengend, ehrlich gesagt.
Ja, ist es ja auch. Hast du das wirklich vergessen?
Ja, verdrängt. Nein, aber es ist eine ziemlich tolle Beschreibung von diesem verwirrten, euphorisch, desolaten Zustand, in dem man sich offensichtlich befindet, wenn man frisch verliebt
ja,
ist.
Ja, und sie ist über 50 und sie nimmt das auch selbst nicht ernst. Also ich finde sozusagen dieser dauernde Konflikt zwischen dieser verdammte Scheiß und in ihr Buch Kringelmalen wie so eine 12-Jährige. Ich weiß auch, ich finde das zugleich unglaublich jugendlich und weise und schmerzlich und schön. Also es war so eine Stelle, die genau ich mir dann so ganz dick angestrichen habe und mich gefreut habe, dass ich nochmal Gelegenheit habe, sie auch laut zu lesen, weil das will man ja immer nicht machen, wenn die Autorinnen selber da sind.
Nein, die können das natürlich noch viel besser, aber mir ist gerade aufgefallen, es schlägt einen ganz schönen Bogen eigentlich zum Anfang, als du erzählt hast aus der Reihe Eine Frau wird älter. Es ist natürlich auch eine 50-Jährige, die sich frisch verliebt, ist einfach ein spannendes Thema, weil genau diese Konflikte aufkommen, ne? Also darf man noch den Namen 500 Mal schreiben oder ist das peinlich als 50-Jährige?
Ich fürchte, man kommt da nie raus.
Offensichtlich ist das ein bisschen egal, genau. Ja, wir kommen jetzt zum Schluss, oder? Wir können
ja, aber hallo,
jetzt noch einmal ganz herzlich bedanken, also einmal für die Einladung von der Bezirkszentralbibliothek Marzahn-Hellersdorf Mark Twain, genauer gesagt oder namentlich benannt von Renate Zimmermann. Wir haben uns sehr gefreut. Und wir wünschen uns aber 2021, die Bücher dann wieder vor Ort vorstellen zu können. Ne?
Auf jeden Fall. Und bis dahin tun Sie was Gutes. Kaufen Sie ganz viele Bücher. Unterstützen Sie Ihre Bibliotheken. Unterstützen Sie alle Kulturinstitutionen. Wir brauchen sie ganz dringend, sowohl als laute Stimmen, die deren Öffnung verlangen, als auch als Spenderinnen und natürlich am allerliebsten als Besucherin. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf Sie.
Tschüss.
Tschüss.